Begegnung mit Menschen wollen wir in dieser Passionszeit haben, mit Menschen, die die Passion miterlebt haben. Wir wollen von ihnen hören aus der Bibel. Zur Begegnung gehören immer mindestens zwei. Jemand, dem man begegnet, und jemand, der begegnet. Also eigentlich wir selbst. Denn wir wollen ja jemanden begegnen. Also muss auch von uns die Rede sein, von den Menschen, vom Menschen an sich. Wir, wo kommen wir vor? Und wir kommen tatsächlich vor in dem Predigttext für den heutigen Sonntag, der im ersten Buch Mose steht. Hören wir also, was dort über uns gesagt ist. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal verschaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, er aber soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, Der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Herr, wir bitten dich, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, von Menschen ist da die Rede, habe ich gesagt. Aber wenn man dann anfängt zu lesen, dann merkt man, das stimmt doch gar nicht. Da ist doch die Schlange am Anfang. Von der Schlange ist die Rede. Von der Schlange, die böse ist, die dämonisch ist. Was können wir schon tun, wenn wir so einer Schlange ausgeliefert sind? Und so macht man die Schlange immer dämonischer und satanischer. Sie wird zu einem personifizierten Teufel, dem der Mensch ausgeliefert ist, und der Mensch kann dann nichts mehr machen. Und je dämonischer man diese Schlange darstellt und je satanischer man sie darstellt, desto weniger ist vom Menschen zu hören. Dann lenkt man ab vom Menschen und was ihn betrifft und schiebt es alles auf den Teufel. Je mehr man vom Teufel redet, desto weniger erkennen wir uns selbst, desto weniger verstehen wir uns selbst und machen die Geschichte zu einem Kampf zwischen Teufel und Gott, und wir selber sind eigentlich nur noch die Zuschauer. Darum ist die Schlange kein Satan, der irgendwie von außen dazugekommen wäre, um den Menschen für sich zu gewinnen, sondern die Schlange kriecht gewissermaßen als Stimme in mir drin, in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Da kriecht die Schlange. Ich selbst bin es und ich selbst höre mich selbst reden, mit mir selber Zweifel zu wecken. Sie kriecht in mir und ich bin es, der zweifelt. Ich bin es, der sich Gedanken macht. Ich reize mich selber zum Widerspruch. Sollte Gott gesagt haben, das ist die Stimme, die in mir spricht, die den Widerspruch herausfordert, die meint, sie wüsste, was Gott gesagt hat, oder könne in Zweifel ziehen, was Gott gesagt hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie der Versucher im Evangelium, das wir gehört haben von der Versuchung Jesu, wo der Versucher dann selber mit Bibelversen kommt und versucht mit Bibelversen den Jesus davon zu überzeugen, dass er vom Tempel springen soll oder ihn anbeten solle. Die Stimme weckt Zweifel und sie erzählt mir eine Geschichte. Sollte Gott gesagt haben, und dann kommt der Widerspruch, wir essen und nur von dem einen Baum und nicht mal anrühren und so. Und dann erzählt diese Stimme in mir eine Geschichte, und zwar eine Verschwörungsgeschichte. Diese Schlange in mir ist die erste Verschwörungstheoretikerin in dieser Welt. Sie erzählt eine Geschichte vom neidischen Gott. Das, was er gesagt hat, meint er eigentlich gar nicht so, sondern er hat dahinter Gedanken. Er will etwas anrichten zwischen mir und ihm. Er will, dass ich nicht so werde wie er. Und er weiß das und deshalb erzählt er mir etwas vom Tod, und der Tod tritt doch gar nicht ein. Das ist dieser neidische Gott. Soll man aber nicht sagen, und die Kirche, die verbietet das bestimmt auch, dass man so etwas sagen soll, solche Dinge. Nein, wir müssen die Geschichte dann noch weiter spinnen, damit sie auch wirklich gut wird. Und hat sie nicht recht, die Schlange? Am Ende ist doch niemand tot bei dieser Geschichte. Niemand ist gestorben, obwohl sie beide von dem Baum gegessen haben, Adam und Eva. Beide haben sie davon gegessen. Sollte es nicht richtig sein, was die Schlange da gesagt hat? Das muss man ja wohl mal sagen dürfen, hört man da irgendwen sagen. Das wäre ja Zensur, wenn man das nicht sagen dürfte, hört man da jemanden sagen. Und schon ist es zu spät. Schon ist es eigentlich geschehen. Sie müssen eigentlich gar nicht mehr zugreifen und die Früchte essen, sondern es ist schon das Vertrauen hin in das, was Gott gesagt hat. Der Glaube daran, dass Gott es gut meint mit mir, in dem, was er sagt, der ist schon dahin mit dieser Verschwörungsgeschichte der Schlange, mit diesen Gedanken, in denen ich zweifle an dem, was mein Gott mir sagt, in dem ich zweifle daran, dass er Gutes für mich will und denke, er hat Hintergedanken, er will mir etwas vorenthalten, er ist mein Konkurrent. Und damit mache ich mich zum Konkurrenten für Gott. Ich will sein wie Gott. Ich will darüber bestimmen, was er gesagt haben soll oder was er sagen könnte. Es ist schon zu spät, schon bevor die Frucht gegessen ist. Schon vorher will der Mensch sein wie Gott und über Gut und Böse entscheiden. Ob es denn gut sei oder böse sei, diese Frucht zu essen, ob es nützlich sei oder schädlich sei, von dieser Frucht zu essen, ob sie mir den Tod bringt oder ob sie mir Göttlichkeit bringt. Und so fängt man an, sein eigenes Urteil über Gottes Wort zu fällen und selbst das Wort Gottes zu beurteilen. Von Gott wird nichts Gutes mehr erwartet, sondern ich frage mich, wozu brauche ich eigentlich Gott? Wenn ich selber darüber entscheiden kann, wenn ich selber sagen kann, was gut und böse ist für mich, was brauche ich ihn, wenn es mir gut geht, wenn ich weiß, was für mich nützlich ist, und das weiß doch nur ich selber. Wer sollte es denn sonst wissen? Ist das nicht alles Mythos, dass da jemand ist, der über mich Bescheid wüsste, der für mich sorgen könnte, der sich für mich einsetzen könnte? Der Mensch meint zu wissen, wie Gott sein soll. Er möchte ihn definieren, und das heißt wörtlich übersetzt, begrenzen. Der soll man nicht zu viel machen, denn schließlich möchte ich selber entscheiden. Und so macht der Mensch sich Gott untertan. Er schafft sich seinen Gott zu seinem Bilde, so wie er sich Gott vorstellt. Und wer sich schon Gott zu seinem Untertan und Bild macht, der macht sich auch den Mitmenschen zum Bild und Untertan. Der will herrschen über den Menschen, der Mann über die Frau, der Mann gegen den Mann. Das dritte Kapitel im ersten Buch Mose zeigt uns, wie der Mensch ist, wie wir sind, wie unsere Welt ist. Es zeigt uns selbst, enthält uns den Spiegel vor. Es spricht nicht einfach von einer fernen Vergangenheit, sondern von unserer Gegenwart. Und so sieht es doch heute noch aus. Mensch ist gegen Mensch unterwegs. Und Gott ist vergessen. Was soll uns schon noch Gott? Ein Relikt aus alter Zeit, einer für das Museum, so wie es in Petersburg das Museum der Geschichte, der Religion und des Atheismus gab. Jetzt hat man das Atheismus weggelassen, die Religion belassen. Eine Geschichte der Religion, das ist alles Vergangenheit. Der Mensch kann ohne Gott auskommen, weil er sein eigener Gott geworden ist. Und so ist der Mensch so wie am Ende dieser Geschichte, wenn er vertrieben ist aus diesem Paradies, aus der Begegnung mit Gott. Wenn er Mühsal hat in allem, was er tut, ob Mann oder Frau, und wenn er weiter der Versuchung ausgesetzt ist, dieser Schlange, die ihn stechen will, die er zertreten will, alles, was da in den Strafen beschrieben ist, ist eigentlich nur die Beschreibung unserer Welt, ist die Beschreibung von uns selbst. Und so wollen wir Macht übereinander gewinnen. Macht gebrauchen, nein, missbrauchen, um andere zu unterdrücken und bis hin zum Krieg der von Menschen gemacht ist. Wir sehen es mit furchtbaren Entsetzen in der Ukraine. Jetzt sind es übermorgen 4 Jahre, dass dort der Krieg tobt. Das ist der Mensch. Es ist nicht Gott, auf den er es schiebt und fragt, wieso lässt Gott das alles zu? Denn er will nicht fragen, wieso mache ich das? Wieso sind wir Menschen so? Selbst wenn ich jetzt keinen Krieg führe, aber auf andere Weise meine Machtgelüste ausleben will, auf andere Weise meinen Gott in den Griff kriegen will. Sollten das wirklich wir Menschen sein? Sollte das da gesagt sein? Und sollten wir gesagt haben, wir wollten sein wie Gott? Habe ich das jemals behauptet, ich selbst? Das hat die Frau nicht gesagt, dass sie sein will wie Gott. Das hat der Mann nicht gesagt, dass er sein will wie Gott. Das haben wir nicht gesagt, dass wir sein wollen wie Gott. Das haben andere über uns gesagt. Das sind dann andere, die vielleicht schuld sind. Und so entsteht das Wort Entschuldigung, indem man die Schuld weiterschiebt auf andere. Das waren andere. Das war die Frau, die du mir gegeben hast, die du mir geschaffen hast. Das war die Schlange, von der es am Anfang heißt, Gott hat sie geschaffen. Also eigentlich war es doch Gott selbst, nicht wir. Wir schieben die Schuld immer weiter. Und je mehr wir es auf Gott schieben, desto weniger nehmen wir von uns selbst wahr. Und desto weniger haben wir einen Erkenntnisgewinn. Wir erkennen überhaupt nicht mehr, was gut und böse, was gut ist für uns, was schädlich ist für uns. Und so wird in diesem Glauben an uns selbst wieder eine Verschwörungsgeschichte daraus. Wir wehren uns gegen die Beschuldigung. Wir wollen sie nicht haben. Soll sie doch ein anderer tragen, unsere Schuld. Wir wollen sie nicht selber tragen. Gott weiß es. Gott weiß es von Anfang an. Und Gott selbst kümmert sich von Anfang an um diesen Menschen, der sich vor ihm versteckt hat. Nicht der Mensch ruft Gott, wo bist du, ich habe Unsinn getan, sondern Gott sucht den Menschen und fragt, wo bist du? Er sucht den Menschen, von dem er doch voraussichtlich weiß, dass er etwas angestellt hat. Gott sucht den Menschen und sorgt für ihn. Gott macht den beiden Röcke aus Felle, damit sie ihre Scham bedecken können, wo sie sich vor sich selbst schämen. Gott fängt von Anfang an, sich um uns Menschen zu kümmern. Und er weiß, dass wir die Schuld abschieben, dass wir sie nicht selber tragen wollen, dass wir sie am Ende gar nicht selber tragen können. Deshalb feiern wir die Passionszeit, weil wir es feiern, dass Gott bis heute für uns sorgt, dass er tragen will, was unsere Schuld ist, dass er sie auf sich nimmt in Jesus Christus und dass er sie hindurchträgt durch den Tod ins Leben. So erfahren wir viel mehr über uns selbst, wenn wir auf das uns verlassen, was Gott für uns tut, wenn wir dem glauben, was er uns sagt. Und darum begegnen wir in dieser Passionszeit denjenigen, die ihm begegnet sind, in seiner Leidenszeit, in der Leidenszeit Jesu, die dem begegnet sind, der die Schuld getragen hat, die wir nicht einsehen wollen. Denen begegnen wir, um von ihnen etwas über uns zu erfahren, um von ihnen zu erfahren, wie Gott für uns sorgt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.